Mache ich's oder mache ich's nicht? Eigentlich kann das nicht funktionieren. Und das sollte doch mal bewiesen werden, also durch mich. Andererseits, wenn's funktioniert, dann wird das richtig, richtig schmerzhaft. Und sieht total dämlich aus. Aber eigentlich kann das nicht gehen. Also, soll ich oder soll ich nicht? Ich kann euch nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich es nicht gemacht habe. Damals, ich war 12 Jahre alt und stand im Winter vor einem Straßenschild aus Metall. Und ich hatte dieses Bild hier im Kopf. Das stammt aus dem Film Dumm und Dümmer 2, als der Hauptdarsteller mit seiner Zunge im Winter an ein Metallteil kommt und festfriert. Und mich hat das fasziniert. Kann das wirklich klappen? Passiert das wirklich? Boah, es hat so gejuckt, das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, ich bin so dankbar, dass ich es nicht ausprobiert habe, denn es hätte geklappt. Und ich hätte mir wehgetan und mich zum Gespött des gesamten Dorfes gemacht. Mit der Zunge an einem Schild festzukleben, ist schon selten dämlich. Festgeklebt. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes und ich gebe zu, es ist ein bisschen kryptisch, aber das war Absicht. Denn ich finde es immer wieder schön, wenn Menschen rätseln, was hat er jetzt bitte damit gemeint? Vor allem, wenn euch dann in der Predigt ein Licht aufgeht. Und nein, es geht heute nicht um physikalische Experimente, es geht nicht um Sekundenkleber, es geht um ein anderes Festgeklebtsein. Um eines, das überhaupt nicht dämlich ist, im Gegenteil. Wir haben heute den Abschluss unserer Predigtreihe fest verwurzelt. Wir haben uns jetzt 4 Wochen lang angeschaut, was wir glauben hier in der Christusgemeinde. Und ich habe ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen. Ich habe gemerkt, dass euch diese Reihe bewegt hat. Vor allem die Predigt der letzten Woche, deren Titel deutlich klarer war, Nichts als Gnade. Und ich habe gemerkt, dass Gnade uns auch heute noch in christlichen Gemeinden zum Widerspruch reizt. Und das ist gut so. Aber es wäre natürlich blöd, wenn ich euch jetzt die andere Seite der Medaille verschweigen würde. Ich stehe dazu. Wenn du den Gutschein Jesu in Anspruch nimmst, kannst du leben wie die letzte Sau. Ich habe letzte Woche gesagt, du brauchst 6000 Punkte, um in den Himmel zu kommen. Und die kannst du dir nicht verdienen. Die musst du dir schenken lassen, in Form dieses Gutscheins. Und wenn du den hast, dann kann dich nichts und niemand mehr von der Ewigkeit bei Gott abhalten. Denn es ist Gott, der alles tut, völlig ohne Bedingung. Aber jetzt ist es ja so, dass wir Christen keine Selbstmordsekte geworden sind. Nach dem Motto, super, wir haben den Gutschein, lasst uns über die Klippe springen, was kümmert uns dieses Jammertal hier, lasst uns heimgehen zu Jesus. So ist es nicht. Sondern mit dem Gutschein geht's ja erst richtig los. Und wie dieses Leben mit Jesus aussieht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, darum soll es heute gehen. Ich lese euch jetzt den sehr herausfordernden Predigttext vor. Hier kommt Matthäus 16, die Verse 24 bis 26. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Was um alles in der Welt hat dieser Text jetzt bitte mit unserem Thema zu tun? Was soll denn da festkleben? Für die Antwort müsst ihr euch noch ein wenig bis zu Punkt 2 gedulden. Denn unser Predigttext beschreibt 2 Dinge, die es bedeutet, Jesus nachzufolgen, und es ergibt Sinn, sie sich in der richtigen Reihenfolge anzusehen. Und das Erste, was wir hier in unserem Text finden, würde ich euch sehr gerne ersparen. Würde gern sagen, nimm einfach deinen Gutschein, geh hinein zur Freude deines Herrn, genieße das Leben, Gott wird dir von nun an alles gelingen lassen, alle deine Wünsche werden sich erfüllen. Aber leider ist es nicht so. Fast schon im Gegenteil, muss ich sagen. In Vers 24 heißt es, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was Jesus hier sagt, klingt für unsere heutigen Ohren harmloser als es ist. De facto sagt er nämlich, wenn du mir nachfolgen willst, musst du sterben. Deine Wünsche, dein Ansehen, deine Sehnsucht, deine Rechte, all das muss sterben. Denn sein Kreuz auf sich nehmen musste man nur, wenn man zum Tode verurteilt war. Verurteilte Verbrecher mussten den Querbalken des Kreuzes selber zur Hinrichtungsstätte tragen. Wir kennen das aus der Passionsgeschichte. Ja? Jesus selbst musste das tun. Wenn also die Hörer Jesu das vernehmen, das Kreuz nehmen, dann wissen sie, was gemeint ist. Sterben. Jesus sagt also neu übersetzt, wer mein Jünger sein will, muss sterben. Und das ist nicht das, was man gerne hört. Hä? Jetzt meint Jesus hier nicht, dass wir uns umbringen müssen, das sollte klar sein. Was also steckt dahinter? Man kann diese Stelle mit einem Herrschaftswechsel beschreiben. Ich sterbe, das heißt, ich höre auf, die Verfügungsgewalt über mein Leben zu haben. Ich sterbe als der Herr meines Lebens und das wird dafür Jesus. Und derjenige, der der Chef in meinem Leben ist, der darf auch sagen, wo es lang geht. Wenn ich also mein Kreuz auf mich nehme, dann sage ich zu Jesus, dass er das Recht hat, in meinem Leben Entscheidungen zu treffen, die ich dann auch umsetzen muss. Lasst es mich mit einem Beispiel erklären, das ganz viele Bereiche in unserem Leben abdeckt. Wenn ich Jesus an die erste Stelle setze, dann setze ich ihn auch über meine Wünsche. Was wünschst du dir? Wovon träumst du? Was hättest du gern in deinem Leben? Ich kann dir ja nicht in den Kopf gucken, aber da wir aus demselben Kulturkreis stammen, vermute ich mal, dass sich meine und eure Wünsche nicht allzu sehr unterscheiden. Ich wünsche mir eine heile, gesunde Familie, eine Frau, mit der ich alt werden darf, Kinder, die ihren Weg im Leben gehen. Ich wünsche mir ausreichend Geld, um mir keine Sorgen in meinem Alltag machen zu müssen. Und ja, auch mal so viel Geld, dass ich mir den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann, der eigentlich nicht sein müsste. Ich wünsche mir einen Job, der mir Spaß macht, mit dem ich mein Geld gerne verdiene. Ich wünsche mir ein Hobby, das mir Spaß macht und Ausgleich bietet zu meinem Alltag. Ich wünsche mir Freunde, mit denen ich nette Abende verbringen darf. Ich wünsche mir, bis ins hohe Alter fit und gesund zu sein und dann alt und lebenssatt ohne Schmerzen zu sterben. Ich vermute, ihr könnt diese Wünsche nachvollziehen. Was wünschst du dir? Geh mal in dich. Jetzt ganz auf die Schnelle. Was sind die großen und kleinen Dinge, die du dir wünschst, nach denen du dich sehnst? Jetzt kommt Jesus und sagt, gib sie mir. Gib mir deine Wünsche, deine Träume. Leg sie in meine Hand und lass sie los. Und jetzt liegt es auf einmal nicht mehr in deinem Streben und in deinem Wollen, was da wird, sondern in Gottes Hand. Wichtig ist dabei, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, diese Wünsche nicht erfüllt zu bekommen. Nachfolge bedeutet nicht, dass Jesus all das durchstreicht, nachdem du dich sehnst. Jesus nachzufolgen heißt nicht, dass Gott dir nichts mehr gönnt. Nachzufolgen bedeutet aber, es Gott entscheiden zu lassen, was er dir gibt und auch was nicht. Ich kenne ganz viele Christen, die viele der eben geschilderten Wünsche leben, erfüllt bekommen haben, die genug Geld haben, die glückliche Familien haben, die gesund sind. Und das ist großartig. Danke, Jesus. Aber ein Anrecht darauf hätten sie nicht gehabt. Denn sie sind Jesus nachgefolgt und haben ihn zum Herrn über ihre Wünsche gemacht. Mir ist sehr wohl bewusst, dass auch Nicht-Christen nicht in allem die Verfügungsgewalt über ihr Leben haben. Ob ich gesund bleibe oder der Krebs mich holt, kann ich nur sehr bedingt beeinflussen. Aber der große Unterschied ist doch, wir glauben an einen Gott, dem es möglich wäre, alles Schlimme von uns fernzuhalten und uns alle Wünsche zu erfüllen, der es aber nicht tut, aus welchen Gründen auch immer. Und diesem Jesus nachzufolgen, bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm deine Wünsche hinzulegen, zu akzeptieren, dass er entscheidet, wie dein Leben verläuft. Er, nicht du. Das ist knallhart. Denn ich will doch bestimmen, wo mein Leben lang geht. Und ich will diese Dinge doch haben. Um das nochmal ganz deutlich zu betonen, diese Wünsche sind per se nicht schlecht. Ja? Im Gegenteil, da sind ganz viele tolle Sachen dabei gewesen, die auch Gott echt gut findet. Und trotzdem legen Christen die Erfüllung dieser Wünsche in Gottes Hand. Ich möchte euch an ein Lied erinnern, das in den letzten Jahren sehr populär war, Blessed Be Your Name. Da heißt es in der Bridge übersetzt, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, mein Herz hat sich entschieden zu sagen, gelobt sei dein Name. Und das ist es. Wenn du Jesus deinen Herrn sein lässt, wenn du ihm nachfolgst, dann gibst du das aus deiner, dann nimmst du das aus seiner Hand, was er dir gibt. Du gibst das Recht auf, dein Leben selber zu bestimmen und überträgst dieses Recht alleine Jesus. Und ich denke, da sind wir uns einig, das hat was von Sterben. Aber das bedeutet Nachfolge. Ich hoffe, dass jetzt einige von euch zumindest ein klein wenig verwirrt sind. das, was ich gerade erzählt habe, das ist ja schon allein ziemlich anspruchsvoll. Aber wie passt es denn bitte zusammen mit diesem Gutschein, der mir doch geschenkt wird? Oder muss ich jetzt doch für diesen Gutschein sterben? Das wäre dann ein ziemlich hoher Preis und hat nichts mehr von einem Geschenk. Wie passt das zusammen? Um das klar zu bekommen, hilft uns ein Bild weiter, das ich euch jetzt gleich mit hineinnehmen will. Behaltet das im Hinterkopf, das kommt gleich. Erstmal zu diesem komischen Kleben, ne? Punkt 2. Ich lese euch Vers 24 nochmal vor. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Für nachfolgen steht im Griechischen das Wort akoulouteo. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit ankleben. Witzigerweise gibt's in Dänemark sogar einen Sekundenkleber namens akoulout. Man kann sich das also wirklich so vorstellen. Ein Nachfolger Jesu ist jemand, der an Jesus festgeklebt ist. Und wer an Jesus festklebt, der muss all das nachmachen, was Jesus macht. Der muss dahin gehen, wo Jesus hingeht. Der muss sich bewegen, wie Jesus sich bewegt. Der muss reden, wie Jesus redet. Dieser Kleber geht sogar so tief, dass man denken muss, was Jesus denkt. Ich liebe dieses Bild, weil es für mich ganz viel erklärt und vor allem, weil ich es sehr witzig finde, wenn man sich es mal bildlich vorstellt, gerade bei den Jüngern, 12 erwachsene Männer, die alle gleichzeitig an Jesus dran kleben und ihm nachfolgen. Stellt es euch mal vor, finde ich witzig. Aber auch inhaltlich, ja, ist dieses Bild richtig stark. Jesus nachzufolgen heißt an ihm kleben, von ihm mitgezogen werden. Es bedeutet Jesus nachahmen. Besser noch, es bedeutet nachgebildet zu werden, weil ich ja gar nichts tun kann. Denk nochmal an meinen Einstieg. Wenn ich das mit der Zunge gemacht hätte, dann hätte ich gar keine Handlungsoptionen mehr gehabt. Dann hätte ich da hingehen müssen, wo das Schild hingeht. Also, wenn Schilder gehen könnten. Der festklebt, der muss einfach nur hinterher. Das passiert automatisch. Wenn ich an Jesus festklebe, dann ahme ich ihn automatisch nach. So, jetzt habe ich euch eben versprochen, die Spannung mit dem Sterben und dem Gutschein aufzulösen. Und das Tolle ist, ich habe ein Bild gefunden, das das zusammenbringt und das Festkleben auch noch mit hineinnimmt. Ich habe mal hier vorne ein Bild von euch mitgebracht. Bitte sehr. Ah. Gut, ich muss zugeben, man erkennt euch nicht sofort, aber das hier ist ein Bild von eurem Leben. Dieser Grundriss eines Hauses, einer Wohnung, steht für alle Facetten, die euer Leben ausmachen. Jedes Zimmer steht für einen Bereich. Ihr könnt es hier vorne lesen, ne? Von Freundschaft, Familie, Beruf, Geld, Sexualität und so weiter. Ganz wichtig, es gibt noch ganz viele weitere Zimmer. Und dieses Haus gehört euch alleine. Ihr habt den einzigen Schlüssel dafür. Denn euer Haus hat noch eine Besonderheit. Die Haustür hat keinen Knauf von außen. Nur ihr könnt sie von innen öffnen oder eben mit eurem Schlüssel. Ich weiß nicht, wie euer Haus aussieht. Manche Zimmer werden picobello sein, andere nur oberflächlich aufgeräumt. Dann gibt es vielleicht auch Rumpelkammern oder Räume unten im Keller, heimlich versteckt, wo ihr nie, nie einen Menschen reinlassen würdet, weil euch das so peinlich ist. Und jetzt kommt Jesus und klopft bei euch an. Steht in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus klopft an die Tür deines Lebens und wartet. Wartet, was du tust. Er würde sich nie, niemals mit der Brechstange Zutritt verschaffen. Er steht da, klopft und wartet. Und nur du kannst ihm öffnen. Vielleicht sind diese Gottesdienste, diese Predigtreihe gerade so ein Klopfen Gottes. Vielleicht hast du es schon öfter, schon früher gehört, aber verdrängt oder ignoriert. Jesus ist geduldig. Er klopft an. Und jetzt reagierst du. Du machst auf, du öffnest die Tür und lässt Jesus in das Haus deines Lebens. Du gibst ihm den Schlüssel und stirbst. Das ist der Moment, von dem wir eben geredet haben. Du übergibst Jesus die Verfügungsgewalt, den Schlüssel über dein Leben. Deine Wünsche, deine Pläne, alles gehört jetzt ihm. Du bist nicht mehr im Regimente, nur noch er. Und in diesem Moment, wo du den Schlüssel in Jesu Hand legst, erhältst du deinen Gutschein. Und nichts und niemand kann ihn dir wieder wegnehmen. Und dieser Gutschein war da, bevor du Jesus reingelassen hast. Er hat alles dafür getan, bevor du auch nur auf die Idee kamst, etwas dafür zu tun. So sehr liebt er dich. Das ist Gnade. Unverdient. Kostenlos. Jetzt steht Jesus also in deinem Flur herum und könnte theoretisch in jedes Zimmer gehen. Sie gehören ja ihm. Aber das macht er nicht. Er steht da und bittet dich, ihn reinzulassen. Er schaut sich um und sagt, oh, da will ich rein. Oh, und da auch. Oh, ja, da hinten auch. Oh, da ist ja noch ein Zimmer. Da möchte ich auch rein. Aber er tut nichts ohne deine Zustimmung. Und hier kann ich nochmal den Satz vom letzten Mal bestätigen. Selbst wenn du Jesus dein ganzes Leben im Flur stehen lässt, gilt dieser Gutschein. Das ist Gnade. Du kannst deine Zimmer weiter vollmüllen. Das wäre das Äquivalent zu Leben unter aller Sau. Und trotzdem gilt der Gutschein. Das sollte man natürlich nicht machen, das wäre Blödsinn. Aber Jesus zwingt dich zu nichts. Aber warum solltest du Jesus reinlassen in diese Zimmer? Weil das Motto gilt, schöner wohnen mit Jesus. Wenn Jesus in dein Zimmer reinkommt, dann wird das richtig anstrengend, weil der ist nicht so, dass er sich aufs Sofa setzt und einen Kaffee trinkt und sich ein bisschen umguckt, sondern er setzt sich mal kurz hin und sagt dann, oh, nette Tapete da, ratsch, mach mal neu. Ja, kleben wir neu dran. Oh, der Boden hier, oh, der muss dringend ausgebessert werden. Und, oh, das Fenster, batz, na, mach mal neu. Und, oh nee, das gefällt mir auch nicht, die Möbel schmeißen wir alle raus, alles neu. Puh, das ist echt anstrengend. Aber das Ergebnis, das wird großartig. Als wir vor 2 Jahren unser Haus das erste Mal, was wir jetzt gemietet haben, das erste Mal gesehen haben, hätten wir sofort einziehen können. Es war alles da, was man brauchte. Fenster, Türen, fließend Wasser, warm und kalt, Heizung, Strom. Es war nicht schön. Ja, es hatte so den Charme der 70er Jahre, ein bisschen verstaubt alles. Aber es ging. Als wir ein halbes Jahr später wiedergekommen sind, hätten wir da nicht mehr wohnen können. Es war alles rausgerissen. Die Türen, die Böden, die Decken, die Elektrik, die Wasserleitungen. Es war eine Baustelle eben. Unmöglich. Aber als wir eingezogen sind, war es der Hammer. Wunderschön. Alles neu. Wohnlich. Hell. Nett. 1000-mal besser, als es vorher war. Und so ist es auch, wenn Jesus kommt. Du kannst auch ohne Jesus leben. Es ist alles da. Und wenn er kommt, wird's echt ungemütlich. Aber das Ergebnis ist der Hammer. Schöner wohnen, schöner leben mit Jesus. Und so arbeitet sich Jesus Zimmer für Zimmer durch dein Leben, mal mehr, mal weniger. Und du klebst an ihm dran und wirst ihm immer ähnlicher. Manche Zimmer in meinem Leben sind schon richtig, richtig schön. Da ist Jesus fertig. Bah, ja, denke ich immer. Bis Jesus wieder ankommt und sagt, ne, wir müssten hier nochmal ran, da geht's noch besser. Andere Zimmer haben es noch nötiger. Und dann gibt's da wohl auch noch ein paar Zimmer, wo ich Jesus jetzt endlich mal ranlassen muss. Aber er ist dran, in seinem Tempo, dass ich gut mitgehen kann. So, damit sind wir am Ende der Predigt und auch der Predigtreihe angekommen. Und mir bleibt nur noch ein Punkt, die Frage nach dem Warum. Warum sollte ich diesem Jesus nachfolgen? Warum sollte ich ihm den Schlüssel für mein Lebenshaus geben? Warum sollte ich mein Kreuz auf mich nehmen? Mit diesem Gedanken möchte ich heute aufhören. Aber zuerst habe ich euch noch was mitgebracht. Wir haben jetzt 4 Wochen über unsere Glaubensgrundlagen nachgedacht. Ich habe euch alle 4 Predigten mal in 5 Sätze zusammengefasst, für euch zum Mitnehmen. Und vielleicht kannst du dir zu Hause nochmal die Zeit nehmen, diese Predigtreihe Revue passieren zu lassen. Zu überlegen, ja, was glaube ich denn? Was nehme ich denn mit? Und halte das fest, denn auf der Rückseite des Zettels, da sind einige Zeilen frei, wo ihr für euch nochmal aufschreiben könnt. Wenn ich jetzt hier weitermache, bekommt jeder von euch hier einen solchen Zettel. Also, warum solltest du Jesus nachfolgen? Ich bin euch noch was schuldig. Am 15. September habe ich gesagt, dass ich euch heute definiere, was es bedeutet, in einer heilen Beziehung zu Jesus zu leben. Und das ist auch die erste Antwort auf meine Frage nach dem Warum. Jesus zu sagen, dass er die Schlüsselgewalt über mein Lebenshaus übernehmen soll, ist der Weg dahin, so zu leben, für das ich geschaffen worden bin. Wenn ein Fisch fragt, warum er wieder zurück ins Wasser sollte, wenn er aus irgendwelchen Gründen am Land liegt, ist doch, weil du dafür geschaffen bist. Da gehörst du hin. Nur dort kannst du deiner Bestimmung gemäß leben. Überhaupt nur da kannst du leben. Nur bei Jesus, wenn er der Herr über deine Wünsche ist, wenn du dich ihm unterordnest, kannst du das Ziel deines Lebens erreichen. Wenn er dein Lebenshaus so umgestaltet, dass es ihm gefällt, dann wirst du in deinem Element sein. Das bedeutet es, eine heile Beziehung zu Jesus zu haben, an ihm festgeklebt zu sein und sein Leben von ihm renovieren zu lassen. Der zweite Grund ist, dass es nichts Besseres gibt als diesen Jesus. Uns Christen wird manchmal vorgeworfen, dass wir den Menschen hier und jetzt nichts anzubieten haben und sie nur aufs Jenseits vertrösten. Und das stimmt nicht. Klar, ich bin total happy und dankbar, dass es diesen Gutschein gibt und ich die Aussicht auf eine Ewigkeit bei Jesus habe, mit Paradies und allem drum und dran. Aber auch ohne den Gutschein und mit dem Wissen, dass nach dem Tod alles aus wäre, würde ich Jesus in mein Haus lassen. Denn es gibt nichts Besseres, Schöneres, Erfüllenderes, als Jesus die Führung in meinem Leben zu übergeben. Er ist gut. Er hat alles für mich. Um es mit Paulus zu sagen, Jesus zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass alles andere mir nur wie Dreck erscheint. Oder mit Petrus, Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Es gibt nichts Besseres, als diesem Jesus hier und jetzt zu folgen, sich von ihm verändern zu lassen. Und mit der Aussicht auf den Himmel erst recht. Bleibt mir noch ein letzter Grund. Dankbarkeit. Wenn ich kapiere, was Jesus für mich getan hat, dann sollte ich ihm mit Freuden folgen, einfach weil er es verdient. Und das finde ich so wichtig. Nachfolge ist nicht ein System von Regeln, Geboten und Verboten, sondern zu entdecken, wer Jesus ist und ihm dann aus Dankbarkeit nachzufolgen. Stellt euch Folgendes vor. Ich habe einige lange Arbeitstage hinter mir. Ich war viel weg, meine Frau mit den Kindern allein. An dem einen Abend komme ich spät von der Sitzung nach Hause und auf dem Tisch steht mein Lieblingsessen. Abends um 11. Einfach, weil sie mir eine Freude machen will. Am nächsten Tag habe ich frei. Es wäre wirklich angebracht, mich voll um die Kinder zu kümmern. Aber meine Frau bemerkt meine Anspannung während der letzten Tage und stellt mir nach dem Frühstück die Laufschuhe hin und schickt mich in den Wald. Sie schafft es mir zu vermitteln, dass ich wirklich kein schlechtes Gewissen haben muss wegen ihr. Und dieser Lauf tut so gut. Der löst ganz viel Anspannung und ich habe einen großartigen Tag danach mit meiner Familie. Die Nacht danach wird leider der Horror. Die Kinder spielen irgendwie verrückt und um 4.17 Uhr wollen die ersten zwei aufstehen. Und die große Frage in einer solchen Situation ist, sie oder ich? Wer steht mit auf? Dieses Mal stehe ich mit auf. Natürlich, weil ich muss. Weil es im Ehegesetz steht, weil man das halb so macht, weil meine Frau ein Despot ist, dass sie mich zu solch unsäglichen Qualen zwingt. Nein, natürlich nicht, sondern aus Dankbarkeit. Ey, sie hat die ganze Woche mehr oder weniger alleine meine Kinder so großartig betreut. Ach was, betreut. Sie hat ihnen großartig Heimat gegeben. Sie hat mir mein Lieblingsessen gekocht, mitten in der Nacht. Sie hat mich laufen geschickt. Natürlich stehe ich auf. Nicht, weil ich muss. Nicht, weil ich mir was verdienen muss. Nicht, weil es der Preis für die anderen Dinge ist. Sondern, weil ich sie liebe und so dankbar für diese Frau an meiner Seite bin. Da stehe ich sogar nachts um 4:15 auf. Warum sollte ich Jesus gehorchen? Ihm nachfolgen. Ihm meinen Schlüssel geben. Mich an seine Regeln halten. Weil ich muss. Nee, weil ich so dankbar bin. Er hat mich wunderbar geschaffen. Er ist für mich gestorben. Er hat mir den Gutschein geschenkt. Er hat alles, alles getan. Darum will ich ihm folgen, weil ich ihm so dankbar bin. Ich will alles für ihn tun, weil ich so dankbar für diesen Gott an meiner Seite bin. Wie sieht's bei dir aus? Hast du diesen Gutschein? Hast du ihn dir schenken lassen? Hast du auf das Klopfen Jesu reagiert? Wie es der Zufall so will, hätte ich hier noch so einige 6000-Punkte-Gutscheine. Wer da einen haben möchte. Nee, im Ernst, manchmal sind es diese Dinge zum Anfassen, die wir brauchen. Vielleicht hast du Jesus schon vor langer Zeit deinen Schlüssel gegeben. Aber die Renovierung stockt gerade ein wenig. Jesus steht mehr im Flur rum. Dann lade ich dich ein, dir diesen Gutschein als Erinnerung zu holen. Er gilt dir, egal wie du dich fühlst. Vielleicht hast du Jesus auch noch gar nicht aufgemacht. Dann lade ich dich ein, dir diesen Gutschein als Zeichen, als Signal zu holen, dass jetzt die Schlüsselübergabe ansteht. Dass du diesen Gutschein willst. Hol ihn dir. Mach es fest mit Jesus. Und vielleicht hast du den Gutschein schon und es läuft richtig gut mit ihm. Auch dann lade ich dich ein, dir einen Gutschein zu holen, um was zu haben, das du anfassen kannst, an dem du dich festhalten kannst. Und für alle Gruppen gilt, wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann komm auf uns zu. Auf mich, auf unsere Mitarbeiter hier mit dem Button, auf andere Christen, denen du vertraust. Manchmal ist es gut, solche Sachen mit jemand anderem zusammen zu machen. Trau dich. Beim nächsten Lied liegen die Gutscheine hier vorne. Komm und hol sie dir, wenn du magst. Und nach diesem Lied feiern wir Abendmahl. Ich freue mich drauf, das zu feiern, dass Jesus uns erlöst hat. Amen.